Ich spreche heute mit Sirka Laudon. Sirka ist im Vorstand der AXA verantwortlich für das Thema Personal. Jetzt werden viele vielleicht sagen, naja, Versicherung, irgendwie eine langweilige Branche. Aber sie ist eine der Top 40 HR-Köpfe in Deutschland und als solche ausgezeichnet worden vom Personalmagazin. Sie legt großen Wert auf das Thema Unternehmenskultur. Sie ist davon überzeugt, dass reines Homeoffice nicht funktioniert, um vernünftige Teams zu bilden, und hat sehr klare Meinungen zum Thema Fachkräftemangel und eine klare Strategie, wie sie damit umgeht. Ich wünsche euch viel Spaß. For a Better Working Life, der NWX-Podcast. Wir interviewen Menschen, die die Arbeitswelt neu denken und diejenigen, die sie jeden Tag gestalten. Wir liefern Zahlen, Studien und Insights zu dem, was wir Arbeit nennen. Heute The Interview. Sirka, herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist.
Hallo, Marc.
Du bist Personalvorständin der AXA hier in Köln.
Nicht ganz Personalvorständin, ich bin Vorständin People Experience und dazu gehört zum einen das ganze Thema Personal, aber auch noch das ganze Thema Workplace und Infrastruktur, also alle Gebäude, die wir hier in Deutschland haben und Gastro und weiß ich, was da alles noch mit dran hängt.
Seit wann bist du im HR-Bereich tätig?
Puh, also ganz schön lange, sag ich mal so charmant. Also ich habe mehrere Branchen gesehen und habe mich auch erst langsam zum Personalbereich hingerobbt. Irgendwann habe ich mal im Marketing angefangen und dann bin ich im Personalbereich gelandet, aber finde es immer noch super, dass ich das noch im Gepäck habe.
Warum wolltest du in den Personalbereich wechseln? Was findest du faszinierend an dem Thema?
Ach, offen gestanden ist das fast so ein bisschen, wenn man beim Marketing für ein tolles Produkt, dass der Kunde es kauft, arbeitet und seine Energie reingibt, dann ist es bei Personal so, ist der Kunde der Mitarbeitende des Unternehmens. Und auch das Unternehmen so toll zu machen und so gut zu machen, dass der Mitarbeitende sich wohlfühlt und sagt, hier möchte ich arbeiten und hier möchte ich lange arbeiten und hier habe ich solche Verhältnisse, dass ich mein volles Potenzial entfalten kann. Das, finde ich, ist eine tolle Sinnstiftung doch für das eigene Leben, oder?
Absolut. Mhm. Seit wann bist du bei der AXA?
Seit fünf Jahren.
Und wie war das, als du kamst und was hast du seitdem verändert und was bist du angegangen?
Also offen gestanden, als ich kam, war AXA schon ein Riesenschritt voraus im Vergleich zu anderen Unternehmen in der gleichen Branche in Versicherungen. In Sachen Kultur und wie man zusammenarbeitet. Also das hat mich natürlich auch gereizt, hier in diesem Unternehmen anzufangen und zu sagen, hey, hier will ich meine Energie auch lassen. Und was haben wir seitdem gemacht? Also wir haben diesen Weg, der schon gegangen war, einfach nochmal weitergeführt, indem wir zum Beispiel ein riesiges Projekt Agile Transformation hatten, wo wir 1500 Mitarbeitende in so ein agiles Zusammenarbeitsmodell gebracht haben. Das war vielleicht ein Meilenstein in meiner Zeit, aber auch viele Sachen rund um Diversity haben sich weiterentwickelt, um Zusammenarbeitsprozesse, Führung, also ja, sehr viel.
Ich habe auch mal bei diesem Unternehmen, bei der AXA gearbeitet, ja, vor fast einem Vierteljahrhundert, 24 Jahre her. Ich muss sagen, ich habe wirklich gerne hier gearbeitet. Mhm. Und trotzdem ist es bis heute so, dass wenn ich sage, ey, ich war bei einer Versicherung, viele Leute sagen, bei einer Versicherung, das ist ja irgendwie langweilig. Mhm. So wahrscheinlich der Volksmund, Versicherung und Agilität haben nicht unmittelbar miteinander zu tun. Mhm. Wie kommt so ein Projekt an in einem Umfeld, was vielleicht unfairerweise, sag mir, ob es unfair ist, nicht sozusagen darauf wartet, agil zu werden?
Also mich hat damals auch gereizt, dass ich gedacht habe, Versicherung ist erstmal ein wahnsinnig virtuelles Produkt, digitales Produkt. So, und das gibt Möglichkeiten, die andere Branchen nicht haben. Also du weißt ja, ich habe mal bei Otto angefangen und da ging es um Mode. Die Mode vom letzten Jahr hat niemand mehr interessiert und man saß auf diesen Stonewashed Jeanshosen oder was auch immer. Dann war ich im Medienunternehmen und auch da eine Bildzeitung vom letzten Tag war einfach alt. Die hat auch keinen mehr interessiert. Bei der Bahn musste man Züge von A nach B bewegen. Auch das ist irgendwie, da hat Digitalisierung seine Grenzen. Und was ich hier cool fand, war einfach, du hast ein komplett virtuelles Produkt und damit unendliche Möglichkeiten, einfach zu einem Tech-Company zu werden und mit all dem, was da dran hängt. Und das ist irgendwie das, was hier auch, sag ich mal, in der DNA dieses Unternehmens ist, dass wir einfach so das Gefühl haben, die Branche ist nicht irgendwie versicherungsungefähr, doch das auch, aber trotzdem möchten wir sie so modern machen, wie andere Tech-Companies auch sind. Und da ist KI jetzt irgendwie die Zukunft, da war agil ein riesiger Meilenstein und ja, ich bin gespannt, was da noch alles kommen wird.
Aber nochmal, wie hast du das gemacht, wie hast du ein Unternehmen mitgenommen? Weil die haben ja nicht darauf gewartet, dass die neue Personalvorständin, ich verkürze das nochmal, kommt und sagt, wir müssen hier neue Arbeitsmethoden, moderne Arbeitsmethoden einführen. Mhm. Wie nimmst du so einen Laden mit?
Okay, nehmen wir mal das Projekt Agile Transformation bei der AXA, vor 2 Jahren umgesetzt. Der Impuls kam ja erstens nicht nur von mir, sondern das Unternehmen hat gesehen, sie kommen an die Grenzen mit irgendwie der Trennung zum Beispiel zwischen den Fachbereichen und der IT. Also der eine denkt sich irgendwas aus, was das Tool können müsste und welche Prozesse digitalisiert werden und die IT muss das umsetzen. Und es ist ja nicht so, dass wir die Aufträge unter der Tür fürs IT-Department durchgeschickt haben, aber man war trotzdem sehr weit auseinander. Und jetzt eine Organisationsstruktur zu finden, wo Fachbereiche mit IT sozusagen im gleichen Raum sitzen, im gleichen Team vielleicht sitzen und einfach auf Augenhöhe miteinander die Machbarkeit der Ideen challengen, das war im Prinzip unsere Wunschvorstellung, dass das hinterher passieren soll. Und damit verbunden natürlich auch, dass wir Prozesse anders greifen, dass wir die Zyklen der Digitalisierung, der IT-Implementation einfach schneller machen, eben nicht langwierig uns erstmal überlegen, was das Tool alles können soll, sondern irgendwie gleich schnelle Zwischenstände verproben und gucken, können wir sie besser machen. Und und das Gute war, ich konnte Sachen, die ich in anderen Branchen gesehen habe, von Anfang an irgendwie verhindern. Also ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich auch, dass viele Unternehmen so agile Inseln im Unternehmen haben, aber letztendlich fehlt, wie sind die miteinander verbunden. Und hier haben wir wirklich so am Anfang einen strategischen Bebauungsplan gemacht und haben gesagt, wie sollen diese 14 Tribes ineinander greifen, wie sollen sie gesteuert werden, wie schaffen wir eine einheitliche Struktur, Design, Kriterien, Leitplanken, die einfach gleich sind für alle Tribes. Und das war super zu sehen, dass es eben auch in so einer skalierten Form geht und nicht nur irgendwie Agilität mit Einzellösungen im Unternehmen besteht.
Jetzt sind ja Sollen und Wollen auf zweierlei. Also ich verstehe, dass man so einen Plan macht und eine Optimierung im Kopf hat. Mhm. Was waren die Widerstände und wie seid ihr damit umgegangen?
Ja, so eine Sache, die ich auch in anderen Unternehmen gesehen habe und wo ich jetzt bei AXA ein bisschen vorsichtiger gestartet bin, ist, wie gehen wir die Erwartungshaltung der Mitarbeitenden hinsichtlich der agilen Transformation an? Ich habe das schon oft erlebt, dass da auch einfach sehr große Erwartungshaltungen geweckt werden, indem man sagt, ja, es geht uns auch um Mitbestimmung, Partizipation, Bottom-up und ihr sollt euch mit einbringen. Und am Ende waren die Menschen enttäuscht, dass sie nicht bei jeder Sache mitgefragt wurden oder so. Und da waren wir auch sehr bewusst, dass wir gesagt haben, natürlich geht es uns auch um diese um andere Prozesse bottom-up, aber es geht uns auch darum, eben als Unternehmen das und das zu erreichen. Also wir haben erstmal mit der Erwartungshaltung uns langsam rangerobbt und nicht zu viel versprochen. Das ist ein Punkt. Eine zweite wichtige Sache war vielleicht auch nochmal, wie haben wir den Prozess gestaltet? Auch da kenne ich das von anderen Unternehmen, auch selbst ich in anderen Unternehmen, dass man das sehr viel stärker iterativ erarbeitet hat mit den Beteiligten. Ich muss ehrlich sagen, wir haben das hier so ein bisschen mehr top-down erarbeitet, was ich auch am Anfang manchmal ein bisschen skeptisch gesehen habe, aber am Ende auch genau richtig fand, weil dadurch haben wir es geschafft, dass wir einfach auch, sag ich mal, so stringent Designleitplanken eingezogen haben, den Bebauungsplan umsetzen konnten, indem wir sozusagen das wirklich gechallenged haben und aus einem Guss gemacht haben und nicht irgendwie in einen sehr stark partizipativen Prozess.
Und habt ihr währenddessen sozusagen gemessen, wie das ankommt? Habt ihr Feedback eingeholt und Wenn ja, wie? Und wie seid ihr damit umgegangen?
Klar, wir machen das ständig. Wir haben eine agile Akzeptanzmessung, wo wir auch die Mitarbeitenden ein bis zweimal im Jahr.
Okay.
Und wo wir die Mitarbeitenden auch fragen, habt ihr das Gefühl, ihr arbeitet nun schneller, die Prozesse sind richtig, würdet ihr das agile Arbeiten den Rest des Unternehmens empfehlen und so weiter und so fort.
So ein NPS für
genau,
Agilität.
Genau, ein NPS für Agilität. Mhm. Und da verbessern wir uns stetig. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wow, da stehen wir schon da, wo wir wollen. Alle sind begeistert und sagen, mega, es gibt nichts anderes, wir wollen nie wieder zurück, sondern wir haben da natürlich auch unsere Schwierigkeit, müssen Leute überzeugen und müssen uns auch ein bisschen dahingehend challenge, dass die Menschen das natürlich auch erstmal teilweise auch sehr fordernd erleben, dass sie viele Meetings haben, dass sie zwei geteilte Führungskräfte haben, also dass sie zwei in verschiedene Richtungen reporten. Und das sind schon Herausforderungen, die natürlich auch für den Einzelnen, ja, nicht ganz so einfach sind.
Mhm. Du hast gerade gesagt, 1500 Leute, glaube ich, waren beteiligt an dem oder involviert in das Projekt. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt ihr in Deutschland?
8000.
8000. Und das ganze Thema Fachkräftemangel, ist das eins, was ihr spürt als Versicherung? Nochmal, die vielleicht den Ruf haben mag, ob zu Recht oder zu Unrecht, ist das so attraktiv, bei einer Versicherung zu arbeiten, gehe ich nicht in ein vermeintlich dynamischeres Umfeld? Mhm. Ist das ein Thema, was ihr spürt, Fachkräftemangel?
Ehrlich gesagt, wir spüren gerade, dass unsere Anzahl der Bewerber auf die Position steigt. So.
Seit wann? Also,
seit ungefähr 2 Jahren so. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Menschen sowieso jetzt auch seit Corona einfach in so einem in der starken Unsicherheit sind und dass sie einfach auch wieder sich so orientieren, dass sie sagen, sie suchen auch Unternehmen, die Sicherheit geben. Und klar, Versicherung klebt noch das Image ein bisschen an. Das ist eine stabile Branche, ist es ja auch. Also es hat Markteintrittsbarrieren, wo nicht einfach so ein Start-up kommen oder ein chinesisches Unternehmen wie jetzt Automobil kommen kann und irgendwie in den Markt eintritt, sondern es hat irgendwie seine Berechtigung auch für die Zukunft und von daher, das zieht natürlich Menschen an, die einfach so die Stärke und die Sicherheit eines Unternehmens suchen. Und ich glaube auch, dass wir natürlich mit auch der Unternehmenskultur uns ein bisschen abhängen von anderen Versicherungen. Auch das, glaube ich, spüren die Menschen, wenn sie sich hier bewerben, wenn sie irgendwie was über AXA lesen. Und damit haben wir so das Beste aus beiden Welten irgendwie, die Kultur und die Offenheit, die man irgendwie mit aufstrebenden jungen Branchen verbindet, aber auch die Sicherheit eines großen Unternehmens.
Ist die Unternehmenskultur im Fokus eurer Employer-Branding-Strategie?
Ja, schon stark.
Wie würdest du die beschreiben, eure Unternehmenskultur?
Also ich glaube, zuallererst, wenn ich das jetzt mal in Abgrenzung sehe zu den anderen Branchen, die ich habe, ist es einfach eine Kultur, die geprägt ist von den Menschen, die auch mit Versicherung zu tun haben. Es sind sehr viele Mathematiker.
Mhm. Sachlich.
Es ist down to earth, es geht um die Sache, es geht um intelligente Lösungen. Also ich finde wirklich im Vergleich zu anderen Branchen, das sind hier schlaue, smarte Menschen, die hier arbeiten. Das mag ich sehr gerne. Also es gibt wenig Politik, es gibt wenig schräge Persönlichkeiten, denen es nur um Selbstdarstellung geht, sondern es geht den Leuten hier einfach einen guten Job abzuliefern. So. Und das versuchen wir in einer wertschätzenden Art, in einem guten Umgang miteinander, in eine Kultur, die einfach auch sehr integer Abweichungen davon ahndet, so ungefähr, und auch sicherstellt, dass hier das, was wir nach draußen sagen oder hier in den Mitarbeitenden versprechen, was wir für einen Führungsstil haben, empowernde Führungskultur, dass wir das auch wirklich leben. So. Also ich würde sagen, ich habe selten in einem Unternehmen gearbeitet, was wirklich so integer war und einfach auch so authentisch das lebt, was sie sagen. Ja, und wir wollen natürlich modern sein und wir wollen schnell sein und wir wollen unkompliziert sein. Das gelingt, Letzteres gelingt uns manchmal nicht so gut, aber ja.
Kultur hat ja durchaus auch mit der Führungskultur zu tun. Also es gibt ja eine Sicht, die sagt, frei nach John Lennon, Culture is what happens while you're busy making plans. Also im Vorstand und in der HR-Abteilung kann man sich tolle Gedanken machen, zusammen mit den Kommunikatoren, wie die Kultur denn auszusehen hätte. Mhm. Und gleichzeitig ist die ganz anders. Ja, das hat überhaupt keinen Impact. Und ich habe mal das Vergnügen gehabt, mit einer Kulturanthropologin zu sprechen. Und die hat mir, wirklich spannend, und die hat sich die Arbeitswelt angeguckt, Jitzke Kramer aus den Niederlanden, und die hat sich die Arbeitswelt aus der sozusagen anthropologischen Sicht angeguckt, wie eine fremde Kultur. Und sie sagte, die Kultur wird wesentlich dadurch geprägt, ganz simpel, welche Entscheidungen ich treffe als Führungskraft und welche Geschichten ich erzähle, also was ich tadel, was ich kritisiere und so weiter. Und deswegen, so ihr Punkt, fällt es Unternehmen oft so schwer, die Kultur zu verändern, weil das sind immer noch dieselben Leute, die treffen im Zweifel immer noch dieselben Entscheidungen und erzählen auch mehr oder weniger das Gleiche. Es reicht halt nicht, irgendwelche Werte oder sowas an die Wand zu schreiben. Wie würdest du die Führungskultur der AXA beschreiben? Was ist eure Philosophie?
Also wir haben auch, sag ich mal, so ein Führungsleitbild, Empowering Leadership, und das sagt schon, worum es uns geht. Also unsere Führungskultur ist, dass wir sehr stark das Selbstwirksamkeitserleben des Einzelnen in den Vordergrund rücken und dass wir glauben, wir sind am besten als Unternehmen, wenn jeder Einzelne sich sehr selbstwirksam erlebt und irgendwie Entscheidungen treffen kann, Handlungsspielräume nutzen kann, einfach sich auch so als Macher fühlt, und dafür machen wir alles. Also und wir investieren auch sehr viel, dass irgendwie unsere Führungskräfte da auch ständig geschult werden und damit konfrontiert werden, an bestimmten Prozessen in ihrem Führungserleben auch arbeiten. Also jetzt haben wir gerade wieder ein Führungsprogramm laufen zur aktuellen Strategie, wo alle 800 Führungskräfte durch dieses Programm laufen und sich da jetzt einzelne Fragestellungen für sich persönlich rausgreifen, an denen sie innerhalb dieser 3 Jahre arbeiten wollen. Also wir investieren da sehr viel rein. Und das, was du gesagt hast mit der Kulturanthropologin, kann ich nur unterstreichen. Also ich als Psychologin glaube auch, dass Kultur hauptsächlich davon lebt, irgendwie, wie sie auch integer in der Organisation gelebt wird. Also die kleinen Geschichten, die du gerade so beschrieben hast, oder das, was man jeden Tag praktisch spürt, wenn man ins Unternehmen kommt. Und da versuchen wir natürlich auch als Top-Management einfach das auch integer vorzuleben, also als Vorstände vor allen Dingen auch. Und da sind wir überzeugt, dass das in die Organisation wirkt. Also es fängt an, dass ich die ersten schon im Fahrradraum morgens treffe und wir als Vorstände auch dann, wo es passt, mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, und dass wir kein Einzelbüro mehr haben, sondern mit auf der Fläche sitzen unserer Mitarbeitenden, dass wir eine ausgeprägte Duzkultur im Unternehmen haben, also dass wir uns alle duzen, dass wir keine getrennte Gastrobereiche für Vorstände haben, sondern mit in der Kantine gehen, dass irgendwie wir keinen haben, der uns den Kaffee bringt, sondern wir uns den Kaffee selbst ziehen. Also ich könnte jetzt nochmal so weitermachen, ja. Aber das ist genau das, was du so ein bisschen beschrieben hast, dass die Leute einfach es erleben und nicht irgendwie gesagt bekommen an irgendwelchen Bekenntnissen, Sprüchen an der Kantinenwand.
Das klingt heute so banal, aber ich kann sagen, vor 24 Jahren war das wirklich anders. Da gab es ein Vorstandscasino und man durfte in ausgewählten Fällen da auch mal essen mit dem Vorstand. Das war es aber auch. Also da haben die Zeiten sich offensichtlich sehr verändert.
Da gab es auch noch diesen abgetrennten Bereich.
Ne? Absolut.
Das erzählen mir die Leute auch, zu dem irgendwie keiner Zugang hatte, mit wahrscheinlich super dicken Teppich dahinter.
Ja, genau.
Alles Geschichte.
Genau, und es gab, das Wort werde ich nie vergessen, es gab eine sogenannte Echtkunstberechtigung.
Ja.
Echtkunstberechtigung, wenn man hierarchisch sozusagen aufstieg, hatte man die Möglichkeit, echte Kunstwerke in sein Büro zu hängen, aus dem Fundus der AXA. Und wenn man nicht echt kunstberechtigt war, war man halt hierarchisch relativ niedriger. Und ich verstehe aber, heute habt ihr eine Kultur, wo ihr diese Trennungen nicht mehr vornehmt, wo ihr sozusagen die Hierarchie auf ein Minimum reduziert, jedenfalls natürlich werdet ihr Entscheidungen treffen, aber natürlich im Alltag seid ihr zugänglich. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was vor einem Vierteljahrhundert der Fall war.
Und vielleicht ein ganz konkretes Beispiel dazu, wenn du jetzt hier von der Echtkunstberechtigung sprichst. Die Kunst hängt mittlerweile überall in den Gängen und da hängt die echte Kunst. Und wir hatten gestern gerade wieder eins unserer Formate gemacht, das ist die Kunstpause, wo wir uns immer ein Kunstwerk rausgreifen, was irgendwo hängt, und dann die Kuratorin, die hier die Kunst bei uns irgendwie betreut, einen kleinen Impuls gibt, irgendwie, worum geht's da, was wissen wir über den Künstler etc. etc. Und wir haben gestern hier in einem dieser Besprechungsräume uns ein Kunstwerk von Marina Abramović angeschaut Und ich moderiere dann auch selbst und es kann sich jeder anmelden. Es waren gestern auch ein paar Sachbearbeiterinnen da und weiß ich, also quer durch die Organisation, wer Lust hat, kommt. Und dann sprechen wir darüber, was uns dieses Kunstwerk sagt, warum es vielleicht gerade da hängt, was für Impulse wir davon mitnehmen wollen für unseren Alltag. Und das ist eine super, super spannende Veranstaltung. Also aus diesem, nur die Vorstände hatten eine Kunstwerk, echt hat Kunstberechtigung, hat sich jetzt gedreht. Die Vorstände moderieren ein Format, wo es um diese Kunst geht, die jetzt überall in den Gängen hängt.
In der Tat eine andere Welt. Und Köln ist und bleibt eine kunstsinnige Stadt. Und was ich verstanden habe, ist bei eurer sozusagen Führungskräfteentwicklung geht es auch ganz stark um Individualität, um Authentizität zu leben. So habe ich es verstanden. Also ich suche mir aus, welches Thema nehme ich die nächsten 3 Jahre in Angriff. Und das Wichtige für euch ist, dass ich eine authentische Persönlichkeit bin und eben nicht sozusagen X für ein U vormache.
Ja.
Und ich höre daraus, dass eine sehr individuelle, individualistische geradezu Vorgehensweise. Jetzt, wie sagt man in Köln so schön, jeder Jeck ist anders. Die Bedürfnisse der Menschen sind halt sehr unterschiedlich. Wie geht ihr mit den Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um? Stichwort Homeoffice. Eines der ganz großen Themen. Die einen Firmen sagen, es gibt keins mehr. Die anderen sagen, wir brauchen nur noch Homeoffice. Die meisten meandern in der Mitte zwischen diesen zwei Polen hin und her. Wie handhabt ihr das?
Also wir haben unsere Regelung nach Corona angepasst. Also wir hatten schon vor Corona einfach die Möglichkeit, 2 Tage in der Woche im Durchschnitt im Quartal im Homeoffice zu arbeiten. Das haben wir jetzt auf 3 Tage erweitert. Also wir erwarten auch, dass die Mitarbeitenden 2 Tage ins Office kommen.
Anwesend. 2 Tage anwesend, 3 Tage.
Genau, 3 Tage
zu
Hause und im Homeoffice oder mobiles Arbeiten. Also wir haben auch Arbeiten aus dem Ausland etc. etc. Aber 2 Tage im Office. So, und ich glaube, bei uns gab es diese Diskussion auch, die es in allen Unternehmen gab. Warum kann man das nicht wie zu Corona-Zeiten weiter fortführen, 5 Tage nur von zu Hause etc. etc. Und wir haben ziemlich schnell das natürlich mit unserer Kultur begründet, dass wir sagen, also Kultur kann man nicht irgendwie remote erleben. Das muss man auch hier im Miteinander erleben. Also wir glauben daran, dass einfach die Beziehungen auch im Miteinander entstehen und dass auch wenn man zusammen in einem Raum sitzt, einfach eine andere Energie im Raum da ist. So, und auch für neue Mitarbeitende, junge Mitarbeitende, alleinstehende Mitarbeitende ist das einfach wichtig, auch für die mentale Gesundheit, dass sie einfach so diese Struktur im Office miterleben. Und deswegen ist uns das wichtig und deswegen, ja, versuchen wir das, oder nicht versuchen wir es, sondern erwarten wir das auch von den Mitarbeitenden, dass die dafür Verständnis haben und dass sie auch mitkommen.
Da. Sind das 2 Tage, an denen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier sein müssen oder kann das jede Abteilung handhaben, wie sie möchte?
Genau, das suchen sich die Teams, wann ist der beste Tag, wo sie diesen Teamtag vielleicht haben. Also viele haben einen bestimmten Tag in der Woche, wo sie sich dann alle treffen, wo dann auch so ein Teamerleben möglich ist. Aber das ist sehr individuell, je nach Team anders.
Und wie kommt diese Regelung an? Ist die wie in vielen Unternehmen disputed, highly disputed, oder ist es eine Sache, die eigentlich gut funktioniert und angenommen wird?
Also erstmal sind die Mitarbeitenden sehr dankbar, wenn sie sehen, dass da viele Unternehmen drumherum um uns herum wieder so einen kompletten Schwenk zurück machen und auch wieder auf Office-Zeit mehr als irgendwie 4 Tage bestehen. So. Und wir haben eine Mitarbeiterbefragung, wo wir auch 2-mal im Jahr messen, wie ist das Zusammengehörigkeitsgefühl im Team, wie ist das Wohlbefinden und so weiter. Und wir können es da auch korrelieren mit der Anwesenheitszeit im Büro.
Okay.
Also von steigt das Wohlbefinden, wenn Mitarbeitende länger im Büro sind oder an mehr Tagen im Büro sind und so weiter. Und wir merken, dass wir mit unseren 3 Tagen Homeoffice eigentlich einen ganz guten Punkt getroffen haben und ja, schließen aber auch nicht aus, dass wir es irgendwann auch mal verändern. Wir werden sehen.
Also mir leuchtet das sehr ein, dass du sagst, ich kann eigentlich nur ein Teamgefühl entwickeln, wenn ich die Teammitglieder auch sehe. Mhm. Wenn man miteinander spricht, auch diese vielen Begegnungen in der Kaffeeküche oder so, die funktionieren natürlich nicht, die finden nicht statt, wenn ich im Homeoffice bin. Mhm. Ich finde interessant, dass du sagst, es gibt eine Korrelation zwischen Teamzugehörigkeit, habe ich verstanden, Teamzugehörigkeitsgefühl und Anwesenheit. Das ist so.
Mhm.
Nochmal, wie kommt das bei den Kolleginnen und Kollegen der AXA an? Weil ich habe mit anderen Unternehmens Vertretern gesprochen, die sagen, das ist eigentlich ein Dauerclinch im Unternehmen. Die einen wollen mehr, die anderen wollen weniger. Mhm. Dann gibt es Umfragen, die einen sagen, wir machen das top-down, die anderen sagen, wir machen es bottom-up. Die meisten machen es irgendwie dazwischen und hören sich mal an, ob man irgendwie zueinander kommt. Und dann gibt es doch eine Entscheidung, die oben getroffen wird. Mhm. Wie geht ihr mit so einem Thema um? Wie managt ihr das?
Mhm. Also ich würde sagen, diese Regelung findet schon weit hin Akzeptanz und gerade auch die Führungskräfte sind sehr dankbar, dass wir da einfach so eine Entschlossenheit auch, diese Regel auch zu leben im Unternehmen durchsetzen, dass wir das eben auch, sag ich mal, nicht ihnen überlassen oder den Teams überlassen, sondern auch sagen, wir haben da eine Regelung, die gilt fürs ganze Unternehmen. So, und natürlich gibt es auch ein paar vereinzelte Mitarbeitende, die es gerne ausgeweiteter haben möchten und am liebsten ganz von zu Hause arbeiten wollen. Aber da sagen wir auch, das gibt es bei uns nicht. Wer das möchte, findet Unternehmen, wo das möglich ist, wo man komplett remote arbeiten kann. Aber wir glauben, das wäre abträglich für unsere Kultur, dass wir einfach da nochmal mehr Zugeständnisse machen würden. So.
Und, das heißt, ihr entscheidet das schon zentral?
Wir entscheiden das zentral, ja.
Ja. Ein Faktor, der, glaube ich, immer mehr an Bedeutung gewinnt, also der war schon immer wichtig, aber der zunehmend an Bedeutung gewinnt, gerade wenn sich viele Beschäftigte zu Hause befinden. Und das ist bei euch ja auch der Fall, 3 Tage sagst du, ist die interne Kommunikation. Also die wird ja geradezu zum Bindeglied. Was früher das Office war, da hat man sich getroffen, ist die interne Kommunikation, die Verbindung zu den Themen, zu den Geschichten, haben wir gerade gesagt, zu den Themen des Unternehmens. Wie wichtig ist die interne Kommunikation im Zeitalter von Homeoffice für dich?
Also es ist schon total wichtig, dass man natürlich ich habe ja vorhin auch über das agile Projekt gesprochen, da ging es uns ja auch darum, dass wir bestimmte Bereiche, in dem Fall eben Fachbereiche und IT näher zusammenrücken, damit eben sie auch mehr miteinander sprechen und mehr miteinander kommunizieren und irgendwelche mögliche Problemstellungen gleich irgendwie so klären auf einem kleinen Dienstweg, in dem man miteinander am Tisch sitzt. Und das gilt natürlich für alle anderen Bereiche genauso. Also je mehr Menschen miteinander reden und verbunden sind, umso mehr werden Sachen einfach so en passant gelöst. Also wir haben deshalb ja alle unsere Gebäude umgebaut, haben irgendwie alle Wände raus, irgendwie größere Flächen geschaffen, wo man einfach auch mal mit einer Kaffeetasse zum Kollegen rübergeht und da am Schreibtisch steht und sagt, du, ich muss dich nochmal zu dem Thema XY befragen und so weiter. Also wir tun sehr viel, dass die Leute miteinander reden. Wir haben auch draußen, wir gucken ja hier so schön auf unseren Campus, schöne Herbstbäume, einen kleinen See. Wir haben eine Kultur geschaffen, wo man sehr viel auch zum Beispiel draußen spazieren geht. Wir haben eine Walk-and-Talk-Kultur, wo man irgendwie kleine Runden für 10 Minuten eine Viertelstunde hat, eine mittlere Runde für eine halbe Stunde hat und zum Beispiel ich mit meinen Mentees oder mit anderen zu anderen Anlässen habe hier eine Runde, wo ich so eine Dreiviertelstunde einmal hier durchs ganze Gelände gehe, weil wir glauben, es ist sehr wichtig, dass Menschen miteinander reden, sich begegnen, so Sachen klären, so und deswegen interne Kommunikation. Ja, es ist total wichtig, um Kultur zu erleben, um Beziehungen zu pflegen, um sich zu kalibrieren auf die gemeinsame Richtung, auf das strategische Ziel und das wollen wir fördern.
Hat die sich verändert im Zeitalter von vermehrtem Homeoffice bei euch?
Ich würde sagen, es hat sich nicht dadurch verändert, durch Homeoffice oder nicht Homeoffice. Ich glaube einfach, dass durch Corona und das, was an Krisen danach unsere Gesellschaft erschüttert hat, einfach, dass das einen Einfluss hat auf das Erleben des Einzelnen im Sinne von, die Frustrationstoleranz ist geringer geworden, Menschen sind ein bisschen aggressiver geworden, Menschen fühlen sich unsicherer und das merken wir im Unternehmen wie draußen in der Gesellschaft, glaube ich. Und das ist, glaube ich, der stärkere Einfluss als Homeoffice oder nicht Homeoffice.
Wie geht ihr damit um?
Eben indem wir wissen, dass einfach Kultur immer wichtiger wird und eben auch deswegen auch hier ein Erleben im Unternehmen, psychologische Sicherheit, wertschätzender Umgang, Fokussierung auf die Sache und nicht auf Beziehungen untereinander im Vordergrund stehen. Also wir versuchen hier ein Umfeld zu schaffen, wo viele Einflüsse, die draußen gerade die Menschen, die Gesellschaft auseinanderbringt, dass die hier nicht so Raum greifen können, sondern dass wir hier einen Raum schaffen, wo man einfach sagt, man kommt hierher, um auch eine bestimmte Performance abzuliefern, Outcome abzuliefern und dass das im Vordergrund steht und dass wir glauben trotzdem, dass das gut ist. Dafür ist Beziehung notwendig, aber ja, wir versuchen einfach sehr die vereinenden Kräfte untereinander zu stärken und ja, daran festzuhalten, dass wir glauben, wertschätzender Umgang ist die Basis für alles.
Du hast gerade schon kurz das Thema Office erwähnt. Da möchte ich gerne noch mal ganz kurz drauf fokussieren. Es gibt einerseits die Möglichkeit natürlich zu sagen, wir legen bestimmte Dinge fest. Du sagst, das machen wir zum Beispiel beim Thema Homeoffice. Das entscheiden wir zentral. Gleichzeitig gibt es natürlich auch sogenannte Pull-Faktoren, also Dinge, die so attraktiv sind, dass man die haben will, dass man da mitmachen will, dass man da sein will. Wie versucht ihr den Ort Büro der AXA zu einem Ort zu machen, wo ich gerne sein möchte?
Erstmal ein super Umfeld mit tollen Büroflächen, kreativen Besprechungsräumen. Also da haben wir wirklich hier mega Räume geschaffen, wo es einfach Spaß macht. Ich habe selten auch so kreative Räume gesehen. Wir haben so einen Astronautenraum. Wir haben
hier ist eine Werkbank, sehe ich gerade.
Ja, das ist hier der Werkraum, der so ein bisschen alles so ein bisschen leicht mit in so einem übergangsroughen Stil, so nach dem Motto, hier kann man so das Minimum Viable Produkt feiern, so ungefähr. Ja, also wir haben bestimmte Sachen, die einfach die Leute auch mögen und schätzen und sie sind gerne in den Räumen und Comic-Räume etc. etc.
Also Erlebnisräume.
Erlebnisräume. So, ja. Wir haben sehr viel in jedem Gebäude fast irgendwas für eine aktive Pause, von einer Tischtennisplatte über irgendwelche Billardtische etc. etc. Wir haben einen Campus, der total grün ist und auch an vielen Standorten ist ja nicht nur AXA, nicht nur Köln, sondern wir haben ja 14 Standorte in Deutschland. Also an anderen Standorten ist es ebenso grün und haben wir ebenso schöne Möglichkeiten, draußen auch spazieren zu gehen. Letztendlich gehört dazu natürlich auch noch das Gastroangebot und viele andere Annehmlichkeiten, die es vielleicht den Menschen leichter macht, irgendwie sich morgens aufs Rad zu schwingen und hierher zu kommen, als zu Hause zu sitzen.
Ich würde gerne noch mal auf das Thema KI zu sprechen kommen. Mhm. Es gibt ja durchaus den einen oder anderen Experten, der sagt, das KI-Thema wird insbesondere die Finanzbranche und die Versicherungsbranche treffen. Sachbearbeiter etc. brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Das können irgendwelche KI-Bots viel besser machen. Wie steht ihr zum Thema KI?
Also wir waren ziemlich schnell dabei, auch KI-Lösungen für AXA zu finden. Also dass wir so ein Umfeld schaffen, wo wir sozusagen auch unsere Firmendaten hochladen können und dann auch dann mit dieser Technologie an jedem Arbeitsplatz arbeiten können. Das haben wir auch schon umgesetzt. Also seit 2 Monaten, 3 Monaten können alle Mitarbeitende KI-gestützt arbeiten und können für sich selbst ihre Use Cases suchen, wo KI ihnen die Arbeit erleichtert. Was uns wichtig war, ist, dass wir das KI nicht so als so ein Tool sehen, wo man mal so ein bisschen ein lustiges Gimmick, man spielt dran rum und sagt, oh, was ist denn das für ein witziger Text, der da rausgeworfen wird, sondern dass wir auch sehr stark, sag ich mal, die Erwartungshaltung überall flächendeckend irgendwie auch ausgerollt haben, dass wir möchten, dass KI uns die Arbeit erleichtert. Also, dass wir Use Cases finden, wo KI einfach unseren Outcome besser macht, schneller macht, uns Arbeit abnimmt, die vielleicht unliebsam ist und so weiter. Wird KI die Mitarbeitenden ersetzen? Ich glaube, nur zum Teil. Also es wird uns die Arbeit erleichtern an manchen Stellen, aber man muss sich vor Augen halten, dass wir schon sehr, sehr viel einfach automatisiert haben. Also diese einfachen Sachen, die gibt es gar nicht mehr, sondern was bei den Mitarbeitenden in der Sachbearbeitung zum Beispiel landet, sind schon hochkomplexe Fälle und da kann KI natürlich unterstützen, indem es, sag ich mal, Dokumente, die da irgendwie im Laufe der Zeit sich angesammelt haben, irgendwie zusammenfasst und natürlich auch beim Programmieren oder so, kennen wir ja die Anwendung, die Programmieren schneller macht, aber es wird nicht irgendwie dazu führen, wie manche Zahlen uns auch weismachen wollen, dass wir irgendwie die Hälfte aller Mitarbeitenden dann zukünftig nicht mehr brauchen werden. Daran glauben wir nicht.
Okay, daran glaubst du nicht. Wie würdest du die Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine sehen in Zukunft für eine Firma wie der AXA?
Also wir wünschen uns, dass die KI all die Dinge erleichtern kann, die eh langwierig, zeitraubend und knifflig sind, sondern dass sie uns vor allen Dingen dahingehend unterstützen, irgendwie diese Arbeiten abzunehmen, einfacher zu machen und dass die Mitarbeitenden sich wirklich auf die Themen fokussieren können, die eine Entscheidung mit Erfahrung zum Beispiel oder emotionale Entscheidungen einfach mit hineinbringen können. Also das, was das, wo einfach der Mensch und mit seiner Fähigkeiten und mit seiner Erfahrung irgendwie gefragt ist, dass das die Themen sind, die dann letztendlich bei ihm bleiben und der Rest irgendwie von der Maschine gemacht wird.
Also kein Weltuntergang, der Mensch wird nicht komplett ersetzt durch die Maschine, da siehst du.
Das wäre ja auch kein Weltuntergang. Ich glaube, KI kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, wo einfach der Fachkräftemangel, hast du ja vorhin auch schon gesagt, vor der Tür steht und wir einfach immer schwieriger haben werden, die Position zu besetzen. Da ist, glaube ich, KI für die Zukunft genau das richtige Tool.
Letzte Frage. Das Stichwort New Work, mhm. Hat das noch eine Bedeutung für dich und wenn ja, welche?
Ja, ich glaube, es vergibt langsam so ein bisschen, weil es ist alles heutzutage New Work. Ja. Also früher hat man ja klare Vorstellungen gehabt, was es sein soll. Und jetzt würde ich sagen, fängt das vielleicht so ein bisschen, verschiebt sich das vielleicht von Bricks and Bytes hin zu Behavior, so dass wir einfach in Zukunft nochmal gucken müssen, wie können wir so arbeiten, dass wir gesund bleiben, wie können wir so arbeiten, dass wir energetisch uns gut aufstellen, dass wir Spaß haben, dass wir Schaffensfreude empfinden und so. Ich glaube, das sind die Themen der Zukunft und da finde ich, sieht man ja auch eine teilweise geschwächte Gesellschaft, viel dreht sich um Selbstfürsorge, Achtsamkeit und Runterfahren und man merkt, dass das Belastungserleben insgesamt ein bisschen geschwächt ist und ich glaube, da ist die zukünftige Aufgabe von New Work, einfach einen Raum zu schaffen, dass die Menschen mit Schaffensfreude und voller Gesundheit das wuppen, was bei ihnen auf dem Schreibtisch liegt.
Sirka, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, klar, gerne. Danke dir, Marc.